ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert Podcast. Unser Thema heute: Es ist eines der letzten wirklichen Abenteuer der Menschheit. Einhand, also allein, um die Welt zu segeln. Durch die unwirtlichsten Ozeanregionen, dort, wo es richtig stürmt und noch dazu ziemlich kalt ist. Die Vendée Globe ist so eine Regatta, bei der es mitunter auch um Leben und Tod gehen kann. 2021 hat der Hamburger Boris Herrmann als erster Deutscher dieses Rennen erfolgreich beendet. Auf Platz 5. Im November wird er wieder an den Start gehen.
Boris Herrmann ist heute zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Wir sprechen über die Herausforderungen, die da auf ihn zukommen, aber auch über Klimaschutz, über das Lesen von Wolken und Wind und über die vergangenen Jahre, in denen ein Mann aus einer Randsportart zum deutschen Helden wurde.
Das alles hier in den kommenden 2 Stunden. Das ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3638. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Zu Gast heute der Segler Boris Herrmann. Wir haben die Sendung am Beginn der Woche, also am Montag dieser Woche, aufgezeichnet. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Am 10. November dieses Jahres heißt es ja wieder leinenlos, diesmal zur 10. Vendée Globe, dem Einhandrennen rund um die Welt. Zählst du da nicht schon die Tage?
Ja, ich bin tatsächlich auch schon so ein bisschen angespannt und so ein bisschen im Tunnel. Und gebe alles ab, was man so an anderen Themen im Leben so haben könnte, dass ich dann wirklich mich abmelden kann, relativ bald schon.
Was heißt im Tunnel? Was heißt abmelden? Was machst du nicht mehr?
Na gut, also ich bin ja wirklich 3 Monate auf See. Da kann ich keine Post bearbeiten und mich um nichts kümmern, auch in meinem Team nicht und mit meinen Sponsoren und meiner Familie und allen Themen, die es so im Leben gibt. Also da versuche ich alles so einzurichten, dass das dann alles in guten Händen ist.
Du bist im Moment noch zu Hause hier in Hamburg. Kann man da tatsächlich sich schon intensiv vorbereiten oder spielt da Familie eigentlich die erste Rolle, die erste Geige?
Ja, das würde ich meiner Familie und mir wünschen, wenn die immer die erste Geige hier spielen würden. Im Moment bin ich ganz normal in der Arbeitszeit noch, in der Arbeitswoche. Nächste Woche machen wir einmal ein bisschen Urlaub und dann spielen die erste Geige.
Vendée Globe, wenn man vorausblickt auf den November, das ist ja eigentlich eine sehr französische Veranstaltung. Die meisten der Teams stammen aus Frankreich. Inwieweit ist das ganze Rennen französisch oder spielt das bei den Seglern eigentlich keine Rolle?
Ja, das ist eine überwiegend französische Veranstaltung, die natürlich aber auch international Beachtung findet und auch ungefähr immer 1/3 der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind Segler aus anderen Nationen.
Diesmal ist, glaube ich, auch zum ersten Mal ein Chinese dabei. Das ist ja eine besondere Geschichte, oder? Kennst du ihn schon?
Ich kenne ihn ganz wenig. Er bereitet sich in einem anderen Hafen vor, in Port-la-Forêt. Wir sind ja in Lorient. Das sind also diese 2 Küstenorte dort in der Bretagne. Und da haben wir uns daher sind wir uns kaum über den Weg gelaufen bisher.
Einhand um die Welt, also allein an Bord. Das heißt aber, da gibt's an Land ein großes Team, was das Ganze mit dir vorbereitet und was natürlich dann auch Standby ist und dich unterstützt. Wie groß ist das Team?
Ja, so um die 20 Leute, dann fest 15 Techniker und 5-6 Leute, die sich um die Organisation und alles andere. Events machen wir ja auch, Konferenzen, Mediensachen und schreiben darüber, machen Videos und so weiter. Das sind alles Aufgaben, die unser Team übernimmt. Und manchmal ist es ja noch größer, wenn wir große Regatta mit Etappen um die Welt, das Ocean Race, da waren wir deutlich größer geworden, weil auch sehr viel dann zu tun ist in den vielen Zwischenstopps an verschiedenen Orten der Welt. Und insofern geht das ein bisschen rauf und runter manchmal.
Wie kann man sich eigentlich auf so ein Solorennen vorbereiten, ganz konkret? Macht man da Manövertraining alleine auf See oder übt man irgendwie, ich schlafe in kurzen Etappen? Ich muss das mal bildlich vorstellen.
Tatsächlich kann man so weit gehen, dass man auch alleine Manövertraining macht. Haben wir auch, zumindest in der vorherigen Kampagne, erinnere ich mich an Situationen, wo wir das gemacht haben. Jetzt eigentlich weniger, weil ich jetzt ja schon 3 Transatlantikrennen alleine gesegelt bin. Ich habe also schon erhebliche Erfahrungen mit diesem Schiff. und grundsätzlich eine ausgeprägte Erfahrung als Einhandsegler. Das Wichtigste nach wie vor ist, dass man das Schiff gut kennt. Und das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern auch das Team, dass wir einfach viele Meilen segeln und viele Tage auf See verbringen, um mögliche Schwachstellen immer wieder aufzudecken und zu beheben und das Schiff irgendwie besser zu machen, wo es eben geht.
Über das Schiff und die Vendée Globe reden wir gleich noch ganz ausführlich. Ich muss nochmal aufs Schlafen zurückkommen. Es gibt ja Menschen, die können in jeder Lebenslage schlafen, im Flugzeug oder zu unmöglichen Zeiten, wo der Biorhythmus eigentlich sagt, nee, also da will ich nicht schlafen. Muss man das als Einhandsegler, der so lange unterwegs ist, lernen? Fällt dir das leicht?
Ja, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die eigene Energie aufrechtzuerhalten über eine lange Zeit, trotz dieses unterbrochenen Schlafs und der und zum Teil nicht so planbaren Tagesrhythmuses. Man richtet sich eben nach der Natur. Dann, wenn der Wind dreht oder der Wind zunimmt, man in der Kaltfront ankommt, dann muss man da sein, dann muss man sich drum kümmern, dann muss man die Segel reffen. Und insofern richtet man sich vom Schlafrhythmus her nach den äußeren Situationen.
Was ist das Längste, was man schlafen kann bei so einem Rennen am Stück?
Ja, man könnte theoretisch auch mal 3 oder 4 Stunden schlafen. Es kommt sicherlich auch innerhalb der Flotte mal vor. Aber ich glaube, je weiter wir nach vorne gucken bei den Favoriten, nach vorne in der Flotte, nach vorne im Ranking, desto seltener kommt es vor, dass jemand mal mehr als 90 Minuten am Stück schläft. Oder eigentlich auch eher 60 Minuten. Das hängt so ein bisschen von den Skippern ab, aber 60 bis 90 Minuten ist eigentlich das Maximum, weil dann in so einer Zeit hat dann oft der Wind ein paar Grad gedreht oder 1, 2 Knoten zu oder abgenommen oder sich irgendwas verändert. Und das führt einfach dazu, dass man dann wieder was umstellen kann am Schiff, um einfach noch mehr rauszuholen.
Wie lange hast du geschlafen nach Ankunft?
Ich habe die erste Nacht relativ normal durchgeschlafen, 7 oder 8 Stunden, weil man dann einfach so erschöpft ist, kann man sofort einschlafen, dem Moment, wo man sich hinlegt. Und am nächsten Morgen gibt es natürlich irgendeinen ersten Pressetermin oder irgendeine Verpflichtung für den Rennveranstalter, auf irgendeiner Bühne zu stehen. Insofern ist man dann einfach sofort wieder in das normale Leben geworfen und es geht einfach so weiter wie vorher.
Boris Hamann, aufgewachsen und geboren, also auf jeden Fall geboren in Oldenburg in Niedersachsen. War die Familie eine segelverrückte Familie?
Also schon richtig, auch aufgewachsen in Oldenburg in Niedersachsen und ist auch richtig eine segelverrückte Familie. Und das ist insbesondere mein Vater auch immer noch, der hat immer noch ein Boot mit Anfang 80 und schippert da so ein bisschen rum in der Fareler Bucht oder im Jadebusen, wie man auch sagt, in der Jademündung und hat immer noch den kleinen Optimisten, mit dem ich als Kind segeln gelernt habe. Und ich hoffe, dass meine Tochter damit irgendwann dann auch mal einen kleinen Schlag segelt.
Und dazu passt auch eine Frage, die uns ein junger Segler mitgegeben hat.
Hallo, ich bin Simon und bin 8 Jahre alt und ich segel Opti. Bist du früher auch Opti gesegelt?
Ja, hallo Simon. Also ich bin früher, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch Opti gesegelt auf so einer alten Holzkiste, die mein Daddy jetzt rosa angestrichen hat für meine Tochter.
Und geht der Sohn mit dem Vater ab und zu noch segeln?
Das leider nicht mehr. Segeln mit dem Vater war das letzte Mal 2011. Ich war aber zu Besuch auf seinem Boot im letzten Sommer. Da lag er vor Wangerooge vor Anker und ich habe ihn dort besucht. Und dann waren wir eine Nacht zusammen vor Anker. Gesegelt sind wir nicht, aber immerhin war ich auf seinem Boot.
Also du mit einem Boot hingesegelt und er mit seinem Boot?
Ja, ich hatte so ein kleines Motorboot, so ein kleines Schlauchboot und bin damit dann da die Priele hochgefahren und habe ihn da besucht.
Wie kam es eigentlich tatsächlich, also vom Optimisten und die Eltern segeln, fahrten Yacht, wie kommt man dann auf die Idee, ich werde Profisegler, ich mache Hochseerennen, ich will letztendlich im Langziel auch mal um die Welt segeln?
Ja,
das ist nicht selbstverständlich.
Das ist wirklich nicht selbstverständlich, zumal es hier in Deutschland ganz wenige Vorbilder gab oder nach wie vor gibt. Es gibt ja nicht viele, die das machen. Ich war der erste Deutsche, der das Vendée Globe gesegelt ist, nach wie vor der Einzige. Und es kam dann einfach, das wie immer der Zufall im Leben, mein Sandkastenfreund, mit dem ich immer schon gesegelt habe, dieses Fahrten- und Freizeitsegeln, dessen Vater war so auch ein begeisterter Regattasegler und hat immer gesagt, geht doch mal zum Segelclub und guckt euch das da an, was die da machen. Und dann sind wir zum Tag der offenen Tür ans Zwischenahner Meer gefahren mit unseren Fahrrädern und sind da als 14- oder 15-Jähriger aufgeschlagen. Und wie der Zufall so will, haben wir dann dort gleich einen Platz in der Trainingsgruppe bekommen und konnten dann dort mit ganz tollen, nagelneuen Booten trainieren. Die waren damals von Rügenwalder gesponsert worden und von der Oldenburgischen Landesbank, das weiß ich noch, die 2 Boote.
Also mit der Wurst auf der Seite drauf?
Nee, da war kein Logo drauf, aber irgendwie wusste man dann, wer die Spender waren. Und das sind ja auch ortsansässige Unternehmen. Und die haben diese 2 neuen 420er gestiftet. Es gab auch einen Trainer, der ganz engagiert war, der vorher selbst Profisegler so ein bisschen war bei Aerosail. Das gab es früher mal in der Region. Und ja, dann konnten wir da ganz toll trainieren und Regatta segeln lernen.
Aber zwischen einer Meer, 420er, das sind kleine Boote, wo man zu zweit drauf segeln kann. Das ist ja noch nicht dann wirklich große offene See.
Nee, die offene See kannte ich tatsächlich durch das Segeln mit meinem Vater. Die Ostsee und Nordsee, die ja auch nicht zu unterschätzen sind, mit ihrer kurzen kabbeligen Welle, den Strömungen, Frühjahr, Herbst, das ist durchaus auch wirklich anspruchsvoll. Und ich würde sagen, die Außenelbe hier, was ja auch hamburgisches Staatsgebiet ist, dort vor Neuwerk, zum Teil so ein bisschen, das ist auch, gehört mit zu den schwierigsten, kann mit zu den schwierigsten Segelrevieren der Welt gehören. Wenn dort Nordwestwind mit 8 Buffer reinbläst und bei Springtide ablaufendes Wasser gegen diesen Wind, dann kann dort eine brechende See stehen, mitten in der Elbe, wo man eigentlich gar nicht mehr raussegeln kann.
Das Leben als Profisegler ist natürlich teuer. Du hast das über viele, viele Jahre dir aufgebaut. Du hast studiert. Und wie finanziert man das? Also wie hält man da letztendlich irgendwie den Kopf sprichwörtlich über Wasser?
Nee, teuer ist es nicht. Das ist eigentlich ja nicht mein Hobby dann in dem Moment, wo ich als Profisegler fahre, sondern dann mein Job. Und dann fahre ich eigentlich rum und habe Aufträge, entweder tageweise, Wochen- oder Monatsverträge mit verschiedenen Segelteams, die sagen, jetzt komm mal dahin. Und die zahlen in der Regel dann den Flug und die Unterkunft und ein Gehalt. Und insofern ist es also, hat man tatsächlich überhaupt gar keine Lebenskosten in dieser Zeit. Und das war viele Jahre meines Lebens so, dass ich also für andere Segelteams weltweit aktiv war.
Du hast die Sponsoren vorhin angesprochen, dass die natürlich auch wichtig sind. Ist es manchmal auch das Glück der zufälligen oder nicht ganz zufälligen Begegnungen, Stichwort Hasso Plattner?
Ja, also Sponsoren sind immer, würde ich sagen, immer reine Zufälle. Es ist fast immer Zufall und da gibt es auch keine Regel so richtig, wie man jetzt einen Sponsor findet. Hasso Plattner haben wir beim 505er kennengelernt. 505er Segeln, das ist eine Jolle, die man zu zweit segelt, wo die besten Segler der Welt in Kiel stationiert sind. Und mit denen haben wir da dort trainiert und die Kieler Woche gesegelt. Und Hasso Plattner war aber kein Sponsor im eigenen, im engeren Sinne. Der hat einfach die jungen Mannschaften in Deutschland ein bisschen gefördert und uns auch ermöglicht, in verschiedenen Ländern zu segeln, uns eingeladen, an Wettkämpfen in anderen Ländern teilzunehmen, Nordamerika, in Australien, und damit kann man das auch als Sponsoring bezeichnen, aber es war jetzt nicht die Firma SAP, die uns als Sponsor finanziert hat.
Boris Herrmann, die letzte Vendée Globe, die hat noch unter Corona-Bedingungen gestartet. Wie konnte man sich damals eigentlich vorbereiten mit einem Team, wenn Lockdowns da drohen, als Ausgangssperren gibt? Das will mir auch noch nicht richtig in den Kopf.
Ja, das hat sogar sehr gut geklappt, weil wir alles per Videokonferenzen machen konnten. Und das höre ich aus ganz vielen professionellen Lebensbereichen, dass sich eigentlich die Produktivität verdoppelt hatte, mindestens in diesen Phasen. Die Leute haben zum Teil 10 Videokonferenzen am Tag nacheinander geschaltet, mit ohne Pause. Die eine endet um 9, die andere fängt um 9 an. So war das damals einfach. Man hat es damals sehr, sehr schnell adaptiert, dieses neue Lebenssystem. Und ich glaube, ganz viel sozusagen spontane Innovation, die so bei der Kaffeepause entsteht, und sozialer Zusammenhalt und sowas, ist, das ist zu kurz gekommen in dieser Corona-Lockdown-Phase. Aber an bestimmten Bereichen war man auch einfach unheimlich produktiv. Und so ging es uns auch, vor allem nach der Vendée Globe, dann die neue Kampagne aufzubauen. Das ganze neue Schiff haben wir per Videokonferenz designt und gestaltet. Auch unsere ganzen Partner gefunden und die Verträge gemacht. Das hätte man nie machen können, 7 Partner zu finden innerhalb von 2-3 Monaten und Verträge abzuschließen inter normalen. Auch heute würde es nicht mehr gehen, weil dann sagt man, ja, jetzt ist August, jetzt sind Sommerferien. Das gab es damals ja gar nicht. Da wäre jetzt, okay, nächste Woche Mittwoch, 11.25 Uhr bis 11.48 Uhr, keine Ahnung, wäre der Termin gewesen. Und das gibt es ja einfach nicht mehr. Insofern, das war schon eine unglaubliche Phase. Und das, wie wir die Kampagne heute haben, die wäre so nie entstanden, ohne diese speziellen Umstände. Und die Vorbereitung dann zur Vendée Globe war dann auch natürlich schwierig, hin und her zu reisen zwischen Hamburg und Lorient. Das war dann einfach nötig, Auto zu fahren. Und da habe ich dann auch versucht, jemanden aus meinem engen Umfeld als Mitfahrer zu gewinnen, um dann nachts, sage ich mal, zu fahren und während der Fahrt zu schlafen, nächsten Tag dann direkt aufs Boot segeln, trainieren und dann direkt wieder zurück. Und ohne sozusagen, weil man vor Ort einfach auch Lockdown hatte und dort gar nicht viel machen konnte, außerhalb der Werft und des Hafens.
Am 10. November ist der Start, der wird anders als der, den du kennst, Stichwort Pandemie und Corona, damals waren keine Zuschauer zugelassen. Was wird das in diesem Jahr? Wird das ein Volksfest à la Kieler Woche oder wie kann man sich das vorstellen da vor Ort?
Ja, das ist tatsächlich 4 Wochen Remi-Demi, ein Volksfest. Da versuche ich mich auch ein bisschen rauszuhalten, weil es dann wirklich voll wird. Es sind mehrere Millionen Leute, die da hinkommen und sich das da angucken. Die 40 Boote im Hafen, das ist natürlich ein beeindruckendes Bild schon mal. Die liegen alle ganz dicht nebeneinander, alle an einem Steg in der Mitte und U-förmig drumherum sind dann Zelte aufgebaut und so eine Art Kirmes, sage ich mal, mit Wurstbuden und allem, was dazugehört. Und dann das Besondere an diesem Hafen ist aber eigentlich, oder das für uns als Segler Schöne, ist jetzt nicht unbedingt dieser Remi-Demi über 4 Wochen, sondern dann am Starttag und auch bei der Ankunft fährt man halt an diesem 1 Kilometer langen Deich entlang oder an dieser Hafenmole. Der Hafen hat so einen Schlauch, so eine lange Einfahrt. Da fahren wir dran entlang und da können sich natürlich die Leute aufsäumen, wie bei so einer Großdemonstration, und dann ist alles voll. Und deswegen wurde überhaupt dieser Hafen ausgewählt als Start- und Zielhafen.
Kannst du es noch empfehlen, dass man da sagt, ich komme jetzt im November mal darüber, oder ist das schon so voll, dass man eh keine Chance mehr hat?
Doch, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich selbst bin auch viele Male zum Vendée Globe Start gefahren, als Fan, als werdender Fan, als Student, habe mir abends schnell ein Auto noch spontan gedacht, ach, jetzt will ich es unbedingt erleben, habe mir abends vor dem Start noch ein Auto gemietet. Ich hatte die meiste Zeit in meinem Leben kein eigenes Auto gebraucht und habe mir dann schnell ein Auto gemietet, bin da hingefahren, habe dort im Auto übernachtet und mir das dann am nächsten Tag angeguckt. Und das ist einfach ganz irre, diese Energie, die man dann spürt, einige Kilometer Umkreis um den Hafen, wo sich alles, wie bei so großen Sportveranstaltungen, hat man das Gefühl, es liegt so eine Energie in der Luft. Und das ist da nochmal auch ganz besonders, finde ich.
Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Also ist das spezifisch französisch? Wir haben ja schon über die französische Hochseeseglerszene gesprochen. Ist das etwas, was nur da möglich ist?
Wir haben ja hier ganz viel Segelsport in Deutschland. Also da möchte ich meine Lanze für brechen. Wir sind eine große Segelnation mit einer ganz kontinuierlichen Olympiabeteiligung, mit ganz kontinuierlichen Aktivitäten, Freizeitsegeln und Amateursport. Und damit auch eine der größten Segelnationen oder einer der großen Märkte, sage ich mal, für Yachthersteller und für die Anzahl an, sage ich mal, aktiven Seglern und Seglerinnen in Deutschland ist sehr hoch. Weil wir einfach so viele Seen und Talsperren haben und kleine Baggerseen und was weiß ich, Möglichkeiten zu segeln. Und dass wir geografisch so kompakt liegen, führt auch dazu, dass wir eine ganz tolle Regatta-Szene haben, weil man eben nicht ewig durch einen amerikanischen Kontinent überqueren muss. Für die Amis ist das zum Beispiel viel komplizierter, 505er zu segeln. Dann müssen die jedes Mal ihre Boote in Container verpacken und 4 Wochen später wieder aus dem Zug holen irgendwo. Da ist es hier in Deutschland 2-3 Stunden im Umfeld hat man dann die nächste Regatta und kann die ganze Zeit richtig toll Regatta segeln. Also für so eine Großveranstaltung, für ein Rennen um die Welt alleine ist es hier einfach geografisch schwierig. Wir können nicht alleine durch die Nordsee und den Englischen Kanal segeln. Dafür ist da einfach viel zu viel Zeug im Wasser. Und das geht viel besser von der atlantischen Küste.
Über Zeug im Wasser müssen wir gleich noch reden. Boris Herrmann ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Einhand segeln um die Welt. Das ist aus meiner Sicht eines der letzten großen Abenteuer, die wir auf unserem Planeten haben. Trotz der guten Kommunikationsmöglichkeiten, die man heute hat, Boris Herrmann, was ist die eigentliche Herausforderung allein auf so einem Boot in 80 Tagen um die Welt?
Ja, die Herausforderung ist, glaube ich, die größte Herausforderung ist das Mentale, aber kombiniert mit den ganzen technischen Aspekten so eines Bootes und natürlich den Unvorhersehbarkeiten der Natur und der Winde. Also Mensch, Natur, Technik oder beziehungsweise Boot und Wetter und man selbst, das sind so dieses Dreieck, in dem man sich dort bewegt. Und man muss selber die Wetterstrategie festlegen. Also man ist auch als Meteorologe gefordert, beziehungsweise als Wettertaktiker und muss überlegen, fahre ich jetzt um das eine große Wettersystem, vor allem immer im Südatlantik, ist die kniffligste Frage, wie fahren wir dort, wie kommen wir sozusagen Richtung Kap der guten Hoffnung? Da kann man dann quer durch den Südatlantik fahren oder einen Riesenbogen. Und das ist natürlich einmal rein technisch-intellektuell eine analytische Frage, aber dann auch eine riesen mentale Frage. Fahre ich jetzt hinter der Flotte her? Fahre ich da alleine lang und bin dann in der Mitte und denke, oh Gott, jetzt habe ich das Ganze so, ging es mir letztes Mal, dann dachte ich, wir waren zu zweit in der Mitte in der Flaute gestanden für 3 Tage, sind dann am Ende ganz gut wieder rausgekommen, aber alle anderen fuhren mit Vollspeed im Süden. Da haben wir gedacht, also jetzt ist hier das Ende, haben wir alles falsch gemacht. Der Kollege, der neben mir stand, der hat dann am Ende die Regatta gewonnen. Insofern ist es auch immer dann schwer, wirklich man weiß es ja nie genau, wie dieses Wetter sich in einer Woche von heute entwickeln wird.
Auch bei dem letzten Rennen über den Atlantik von New York nach Europa zurück, da bist du ganz alleine ganz weit nördlich gefahren. Alle anderen sind südlich gesegelt. Die Kommentatoren hier in Deutschland haben dich gesagt so, was macht er da? Ist der verrückt geworden? Hast du da mal dran gezweifelt, wenn du völlig alleine da irgendwo stehst, ganz weit im Norden und die anderen sind in der Flotte ganz weit woanders?
Ja, wir haben tatsächlich ein Computerprogramm, wo wir so ein Routing machen können, wo wir sozusagen genau abschätzen können, welche Route uns wie schnell zum Ziel bringt und wie das über den Zeitverlauf dann jeweils genau aussieht. Und mit diesen Simulationen spielen wir dann rum, verwenden verschiedene Wettermodelle und verändern Parameter, um zu gucken, welches Risiko ist mit welcher Option behaftet. Und das war jetzt, sage ich mal, eigentlich eine relativ logische Sache, da oben lang zu fahren. Sah ein bisschen verrückt aus auf der Karte. Und ich glaube aber nicht, dass ich meinen Konkurrenten hätte einholen können, wenn ich ihm hinterhergefahren wäre. Der Rest der Flotte war so ein bisschen blockiert hinter einer Kaltfront. Und es war dieser Zweikampf. Und da oben wäre die Chance gewesen, vielleicht doch noch als Erster anzukommen, wenn die Winde etwas weiter so gedreht hätten, dass ich dann dort vom Norden gerade ins Ziel runter hätte fahren können, anstatt die ganzen Kreuzschläge vom Wind zu machen, dann hätte ich da auch noch mal einen Tag früher ankommen können.
Aber machen diese Wetterprognosen auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Modellen, das machen ja alle eigentlich. Warum kommt man trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen?
Das war in dem Fall sehr interessant, weil die Ergebnisse so unterschiedlich waren. Wir sehen ja auch im Gegensatz dazu, manchmal beschatten sich zwei, drei Boote über den ganzen Südpazifik und fahren auf Sichtweite nebeneinander her. Da ist es dann so ein bisschen das Gegenteil. Aber hier in diesem Fall war das, haben wir auch im Nachhinein nochmal analysiert, war es wirklich spannend, dass ein ganz kleiner Anfangsunterschied zu diesem Riesenendunterschied in der Darstellung dann führte, auch von den Vorhersagen her und von dem Routing-Vorschlag her. Also 20 Meilen weiter nördlich, wo ich dann stand, das führte dann gleich eigentlich schon notgedrungen zu dieser nördlichen Route. Also da war wirklich einfach so ein ganz großer Split, der sich ergeben hat.
Boris Hamann, du hast die mentale Stärke angesprochen. Hast du als Kind, als Jugendlicher eigentlich verfolgt, was die ersten deutschen Weltumsegler so erzählen, geschrieben haben? Wilfried Erdmann, als einer der ersten Einhand unterwegs um die Welt, der hat mal erzählt, was er gemacht hat, als es ihm richtig schlecht ging. Also als er ohne Kommunikationsmittel damals und vielleicht auch mit Ernährung nicht so gut ausgestattet, mit Lebensmitteln an Bord, merkte, dass er viel zu wenig Schlaf hatte, dann hat er sich ein Schild ans Boot geklebt, wo drauf stand, heute. Heißt, nicht an gestern denken, nicht an morgen denken, sondern das tun, was heute wichtig ist. Hast du auch so Tricks?
Das nehme ich gleich mal mit, finde ich eine gute Sache, kann ich total was mit anfangen, weil es ist natürlich ein totales Kopfkino ist. Dort Wilfried Erdmann, Hochachtung, mehr als 300 Tage, ich glaube 364 Tage oder sowas, war seine große Route. Gegen den Wind um die Welt, das ist unvorstellbar, eine unvorstellbare Leistung auf so einem kleinen Boot mit auch kaum Kommunikationsmöglichkeiten.
Sehr einsam, sehr einsam.
Also das Buch habe ich natürlich gelesen, auch seine Dia-Vorträge mir angeschaut und das ist einfach auch ganz schwer von außen sich vorzustellen, wie jemand sowas macht und wie jemand sowas erlebt. Und natürlich, finde ich, hat Segeln eine starke Faszination durch Bücher und Filme, finde ich. Also anders als bei anderen Sportarten, die man auch dann live schaut und dann vielleicht nicht jetzt so viele Fußballbücher liest. Ja, Fußballfan ist man eher, weil man die Spiele kann man jeden Tag im Fernsehen gucken. Aber beim Segeln ist es doch, finde ich, vielmehr das Medium Buch und Film und solche Dinge oder längere Geschichten, die erzählt werden, wo die Fantasie angeregt wird und man sich versucht vorzustellen, wie haben die das gemacht? Und so war es bei mir auch. Als Jugendlicher habe ich halt fast alles gelesen, was ich finden konnte zu diesen Themen und das hat dann auch diesen Sog entfacht.
Du hast es gerade schön beschrieben, man ist so eins und ganz nah bei der Natur beim Segeln. Und du hast auch beschrieben, was technisch an Anforderungen da ist, dass man ordentlich planen muss, ordentlich reagieren muss, die technischen Geräte in Schuss halten muss. Gibt es trotzdem Momente, wo man Angst hat? Das ist ja nicht ganz ungefährlich. Auf der letzten Vendée Globe wäre einer deiner Konkurrenten fast untergegangen. Es war eine dramatische Rettungsaktion. Gibt's Angst?
Ja, also ich würde sagen, dieses, was du ansprichst mit der Rettungsaktion, das ist ja eine Krise, eine akute Krise, in der wir da steckten. Und in dem Moment spüre ich weniger Angst, sondern dann ist es, glaube ich, das Adrenalin, was dazu führt, dass man dann nochmal extra viel Energie freisetzt, um auch an dieser Rettungsaktion teilzunehmen. Wir waren ja zugeteilt worden, zu viert umgelenkt worden und in einem Suchgebiet sind wir dann hin und her gesegelt bei sehr viel Wind und schwierigen Bedingungen. Da ist man so drin in dem unmittelbaren Tun, dass man jetzt gar keine Angst verspürt. Das geht mir eigentlich oft so, wenn es wirklich schwierig wird, dann ist es fast mental einfacher. Es ist eher danach oder davor, wenn man dann so wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man dann wieder das Kopfkino anfangen kann und entweder denkt man, oh, was geht als nächstes schief? Oder segel ich jetzt hier zu hart, geht irgendwas kaputt? Muss ich vielleicht, und man hört, fängt dann an, so ein bisschen, ja, dann kann so ein Kopfkino halt eben anfangen. Das Gleiche auch mit der Einsamkeit. Man fühlt sich natürlich immer mal zwischendurch einsam. Aber wenn dann was, sag ich mal, irgendwas passiert, wo man unmittelbar gebraucht wird, ist das sofort weg. Dann kümmert man sich drum, dann repariert man irgendwas, dann ist man eher in so einem positiven Stress. Und die Einsamkeit ist schon eine schwierige Herausforderung für mich. Das geht jedem natürlich so ein bisschen anders. Aber da ist es dann manchmal vielleicht auch so eine Angst, wenn man das dann so spürt und einen das auch so bedrängt, eine Angst, dass es jetzt länger andauert oder nicht wieder weggeht oder keine Ahnung. Ja, aber diese Angst, die Frage wird mir immer gestellt, die Angst im klassischen Sinne, oh Gott, da kommt jetzt ein Sturm und dann wird die Welle ganz groß, das ist so nicht eigentlich.
Kevin Escoffier ist damals im letzten Moment gerettet worden. Wie habt ihr, die an der Rettungsaktion beteiligt waren, reagiert, als ihr das erfahren habt?
Ja, es war eine Riesenerleichterung und auch so ein bisschen Unglauben über den Ablauf und die Umstände dieser ganzen Situation. Eine große Freude natürlich. Eins fällt mir noch dazu ein. Ich glaube, wenn ich mich recht daran erinnere, das habe ich aber noch niemandem erzählt, war das, glaube ich, so, dass ich dachte, eigentlich hätte ich ihn gerne gerettet, weil ich hätte auch gerne jetzt jemanden an Bord genommen, mit dem ich ein paar Tage zusammen segeln kann.
Das zum Thema Einsamkeit, ja.
Von vielen Seglern höre ich immer wieder mal, je länger ich unterwegs bin, je mehr ich segle, je mehr Erfahrungen ich habe, umso vorsichtiger werde ich. Also weil ich weiß, was kann alles schiefgehen. Ist das was bei dir ähnlich ist oder wo du sagst, so, das spornt mich eher noch an, ich optimiere da noch mehr?
Und spielen da auch Kinder eine Rolle, die man irgendwann hat und sagt, man wird vorsichtiger?
Ja, ich habe ja eine Tochter, auch beim letzten Warnick Lob schon gehabt. Das, glaube ich, ändert jetzt nicht so viel, weil ich glaube, diese Vorsicht oder Nicht-Vorsicht, das ist wirklich eine Kernaufgabe, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Das ist eigentlich auch der Kern unseres Sportes. Das Material soweit einzuschätzen, das Boot, den Mast, die Segel, alle Bestandteile dieser Maschine so zu kennen und so einzuschätzen, dass es eben diese Reise übersteht und diesen längsten, härtesten Test, den man Material aussetzen kann. Und das ist also kein Hasardeurtum, sondern hat auch was mit Wissenschaft zu tun, mit technischem Verständnis und mit einer professionellen Einstellung. Und dann spielt natürlich das Temperament der Segler und Seglerinnen auch ein bisschen eine Rolle. Also einige sind dann schon heißsporniger oder können dann auch sozusagen Sorgen ausblenden und andere machen sich ganz viel Sorgen und fahren vorsichtiger. Und zu denen gehöre ich eigentlich. Und das will ich aber auch ein bisschen ablegen, weil ich dann doch auch manchmal ein bisschen vielleicht zu vorsichtig war manchmal. Vermute ich.
Das heißt, bei dieser Vendée Globe segelst du dann noch einen halben Knoten schneller und treffst eine halbe Stunde später?
Das würde ich nicht sagen. Eigentlich gibt mir ja die letzte Vendée Globe alles recht, dass meine Strategie richtig war. Weil ich war zwar an Cap Horn 12., aber ich war der Einzige, der ein völlig intaktes Schiff hatte und konnte dann fast auf die erste Position vorfahren im Atlantik, auf den verbleibenden gut 20 Tagen, die man da noch im Atlantik zu segeln hat. Insofern ist das schon eine gute Strategie. Das kann aber auch mal ganz anders aussehen mit der Wettersituation, dass sie dann vorne wegfahren. Insofern hoffe ich, dass wir jetzt einfach ein bisschen mehr vorne dabei bleiben können und dass ich mir auch einfach weniger Sorgen mache. Und ein bisschen flüssiger mit meinem Schiff und dem ganzen Rennen vorankomme.
Inwieweit wirkt der Crash der letzten Nacht mit dem Fischerboot nach?
Tja, das muss man natürlich ausblenden. Ich kann jetzt nicht, wenn ich in der Koje die Augen zumache, daran denken, oh, jetzt ist da vielleicht ein Fischerboot. Natürlich beschleicht mich das manchmal. Und deswegen habe ich auch sozusagen 20 Zentimeter über meinen Augen einen Bildschirm, wo ich jederzeit die Augen aufschlagen kann und sehen kann, sind da irgendwelche Schiffe, die da rumfahren. Dann war es ja letztes Mal so, dass sich da auch technische Mängel dazu geführt haben. Verschleiß von Kabeln im Mast. Und deswegen haben wir dort mehr Redundanz jetzt eingebaut und versuchen das also mit sehr, sehr großes Augenmerk auf diese Antikollisionstechnik auch zu legen.
Also die Malizia Sea Explorer 2, das erste Boot, das nach deinen Plänen und deinen Wünschen gebaut worden ist, wie viel kann man da tatsächlich selbst noch mitbestimmen und wie viel gibt die Klassenvereinigung vor?
Nee, die Boote sind alles Prototypen und komplett unterschiedlich. Wenn man jetzt also durch den Hafen in Lorient geht, da liegen ja die meisten dieser Schiffe, oder dann nachher in Les Sables d'Olonne am Start schaut, das ist wirklich, da schlackert man mit den Ohren. Die sehen alle komplett unterschiedlich aus. Also die Klassenregel gibt uns die Länge vor. Wir benutzen auch alle den gleichen Mast und die gleiche Kielfinne. Aber ansonsten können wir mit sehr unterschiedlichen Booten zu einem ähnlichen Resultat führen. Wir sehen jetzt eine relativ ähnliche Performance zwischen meinem Boot und zum Beispiel dem vom Thomas Rouillon. Und sein Boot ist einen Meter schmaler. Das ist schon ein Riesenunterschied. Er ist anstatt 5,80 Meter, ist er 4,80 Meter breit. Und das ist also ein ganz anderes Schiff. Es ist auch fast einen halben Meter flacher. Und hat eine ganz andere Bugform, so mehr so ein Motorbootbug und ich habe so einen Löffelbug. Trotzdem haben wir doch sehr ähnliche Performance, weil es einfach, das kann man auch verstehen, das modellieren wir auch mit unserem Team nach und untersuchen, wie die Boote der Konkurrenz funktioniert. Aber das ist dann sehr erstaunlich. Da sind also noch sehr viele Wege offen in der Yachtarchitektur, neue Innovationen auch zu entwickeln.
Aber die Malizia selber gilt ja als sehr massiv und sehr schwer wettertauglich. Warum war dir das so wichtig?
Also das Boot ist unter dem Eindruck der letzten Vendée Globe entstanden und ohne Kompromisse meinerseits konzipiert für die jetzt anstehende Vendée Globe oder für ein Vendée Globe-Rennen. Die wird dann ja auch noch mit Sicherheit an der Vendée Globe 2028 und vielleicht auch 32 teilnehmen. Also ein für die Vendée Globe optimiertes Schiff, das heißt, wir haben einen großen Anteil Downwind-Segeln, Wind von hinten, Raumschutzsegeln, um die 70%. Das heißt, wir haben schon mal das Schiff dafür optimiert. Das heißt zum Beispiel, die Foils wandern etwas weiter nach vorne am Rumpf als bei einem Schiff, was jetzt bei der Holzim zum Beispiel oder andere Schiffe, die beim Ocean Race unsere direkten Konkurrenten sind, haben. Das ist einer der Unterschiede zum Beispiel. Und unsere Rumpfform haben wir runder gemacht, sodass wir dann in den Südmeeren, wenn es dort wild zur Sache geht, rund um die Antarktis, dass wir besser durch Seegang und Wellen kommen und raue Seebedingungen. Und das hat sich tatsächlich sehr bewährt bisher.
Und dazu passt vielleicht auch eine Frage, die uns auch ein junger Segler gestellt hat.
Hallo Boris, ich bin Jonas und 10 Jahre alt. Wie schnell bist du mit der Malizia schon gesegelt?
Ja, hallo Jonas, wir sind 39 Knoten gesegelt. Und alleine, meine ich, bin ich 38, ein bisschen mehr als 38 Knoten auch schon mit dem Boot gesegelt.
Also rund 70 Stundenkilometer, ist das irgendwo so die Grenze, wo man sagt, das kann so ein Einrumpfboot gerade noch ab oder ist da noch Luft nach oben?
Ja, ist ganz viel Luft nach oben. Wir könnten deutlich schneller segeln. Da kommen wir wieder zurück auf die Klassenregeln. Die versuchen natürlich, das Hauptanliegen der Klassenregeln ist eine Konsistenz der Flotte, sodass nicht einer plötzlich immer alleine ganz vorne weg segelt. Und dass auch die Boote über die Jahre weiterverwendet werden können. Und deswegen eine schrittweise Entwicklung. Und wir haben jetzt eigentlich so eine große Sprunginnovation, die ansteht, die jetzt aber nochmal verschoben wurde, ist, dass wir auch Tragflächen hinten am Schiff Foils anbauen können. Das ist noch verboten, aber wir spielen damit schon rum im Simulator und sehen, dass wir damit doch gut nochmal so 3 Knoten fast schneller fahren könnten bei bestimmten Bedingungen im Schnitt. Und das wäre natürlich ein Riesenschritt. Also normalerweise von einem Schiff zum neuen Schiff erhofft man sich so einen Geschwindigkeitszuwachs von einem halben bis maximal vielleicht 0,8 Knoten so im Durchschnitt. Das wäre schon sehr viel. Das liegt einfach an den Klassenregeln, dass wir da nicht auf einmal das revolutionieren können. Aber man kann durchaus 50 Knoten fahren. Also das ist kein Problem. Das sehen wir beim SailGP zum Beispiel. Da gibt es ja auch ein deutsches Team, die mit den Booten fahren sie über 50 Knoten jetzt das erste Mal dieses Jahr. Das geht, also das ist technisch durchaus möglich.
Immer schneller. Hasso Plattner hat mal im Interview gesagt, man braucht ein Spektakel und das geht nur mit Speed. Die Leute wollen Wagenrennen. Ist es tatsächlich die Geschwindigkeit, die das Segeln nochmal attraktiver macht?
Ich glaube ja und nein. Also ich glaube beim Vendée Globe ist es anders als beim SailGP. Ich glaube der SailGP ist deswegen so faszinierend und fasziniert mich auch total. Das sind ja diese Katamarane mit Flügeln, die mit 12 Stops in einer Rennserie um die Welt segeln. Ganz kurze Rennen, die Rennen dauern nur 10 Minuten. Da geht es über Speed, das Spektakel. Bei uns, glaube ich, würden jetzt die meisten Zuschauer vielleicht gar nicht den Unterschied sehen, ob wir nun 35 oder 45 Knoten fahren. Da spritzt einfach viel Wasser in die Luft und so ein Boot donnert da durch die Wellen und durchs Meer. Ich glaube, das Vendée Globe lebt natürlich ganz stark auch von der Vorstellung, ferne Abenteuer, Reisen. Da ist jemand alleine, der mit allen Situationen und Unvorhersehbarkeiten umgeht. Also man erzählt noch viel stärker natürlich so eine Abenteuergeschichte. Und dafür ist es uns auch ganz wichtig in der Klasse auch, im Rennreglement, dass es auch die Abenteurer auch in dem Regattafeld gibt. Es gibt auch die Teams, die weniger finanzielle Ausstattung haben, die ältere Boote haben, für die das Dabeisein das große Abenteuer ist. Und das soll auch so bleiben erstmal.
Wie wichtig ist es, dass man heutzutage ja durchaus Kommunikationsmöglichkeiten hat, Satellitenkommunikation? Du kannst dich während des Rennens auf die Fernsehbildschirme hierzulande schalten. die Wahrnehmbarkeit, wie verändert die sich dadurch?
Ja, das hat natürlich schon immer eine Riesenrolle gespielt. Ich habe immer gedacht, dass es ein Phänomen unserer Zeit ist, aber ich habe mit alten Segelfreunden gesprochen, die schon in den 70er Jahren professionell gesegelt sind und gesagt haben, das war damals schon genauso. Also es gab damals ein ganz berühmtes Transatlantikrennen, wo Eric Tabarly am Ende gewonnen hat gegen Alain Colas, der das größte Schiff Club Méditerranée hatte. Das erste Mal auch, dass es so einen großen Sponsor gab. Der hatte 4 Masten auf seinem Ding, musste da immer die 70 Meter von vorne nach hinten rennen. Und der hatte dann auch die Möglichkeiten der Kommunikation schon für sich entdeckt und hatte ein großes, ein riesen Radioapparat mit riesigen Antennen, um dann regelmäßig von Bord dann Radioberichte abzugeben mit so einem Kurzwellenradio. Das gab es also damals auch schon. Und nur deswegen konnte er dann auch so ein Riesenschiff finanzieren, weil er das halt so toll auch kommuniziert hat und Sponsoren genutzt hat und schon eigentlich eine moderne Art des Segelns da eingeführt hat. Das vergisst man manchmal und denkt, dass es eigentlich heute erst geht mit Satellitentechniken, aber Kurzwellenradio gab es schon immer und die haben schon früher ganz tolle Filme auch gemacht. Also
Aber die hat man erst später dann sehen können.
Das stimmt. Aber ich meine, das hat natürlich damals auch einen Teil der Faszination ausgemacht, dass man dann diese Bilder, dann hat man versucht, dann da drüber zu fliegen an Kap Horn oder irgendwo Suchflugzeuge losgeschickt und sowas. Also das war schon auch dann trotzdem ein sehr großer Medienrummel, wenn die dann angekommen sind oder losgefahren sind, obwohl sie unterwegs nicht so viel von sich preisgeben konnten.
Boris Herrmann, aus den Erfahrungen der letzten Vendée Globe, abgesehen vom ganzen technischen Equipment, was du an Bord hast, was an Alltagsdingen hat dir gefehlt, was du dieses Mal mitnehmen wirst oder anders machen wirst? Also Verpflegung zum Beispiel.
Ja, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen die gesamte Verpflegung fürs Rennen eingekauft und sehr ähnlich wie letztes Mal mich versorgt. Und mir fällt jetzt auch kein einzelner Gegenstand ein, der mir irgendwie gefehlt hätte.
Was gibt's denn an Bord zu essen?
Es gibt ja dieses fertige Gerichte, Astronautennahrung ist immer so ein Stichwort. Ich glaube nicht, dass jemals jemand im Weltraum dieses Zeug essen wird. Wahrscheinlich haben die irgendwie ihre eigenen Produkte von der NASA. Aber so im Grunde genommen ist es also gefriergetrocknetes Essen, zumindest zur Hälfte. Die andere Hälfte ist sterilisiert, vakuumiertes, fertig gekochte Gerichte, sehr gute Gerichte. Man isst also ganz gut. Was einem eher fehlt, ist halt mit jemandem am Tisch zu sitzen, mal einen Moment Ruhe haben zu können zum Essen und mit Messer und Gabel von einem Teller zu essen. Das gibt's alles nicht bei einem wackelnden, springenden Boot, wo man jederzeit aufspringt und sich vielleicht nochmal kurz die Schot viert. Und das ist dann einfach irgendwann das, wo man sich sehr nachsehnt. Mit jemandem, vielleicht ich insbesondere mich auch nachsehne, jemandem beim Essen ins Gesicht gucken zu können oder sich mich unterhalten zu können. Einfach so Dinge, das fehlt mir dann schon sehr.
Eine Frage, die mir viele Segler mitgegeben haben, ich habe jetzt keinen aufgenommen davon, war, was machst du eigentlich mit dem Müll, den du produzierst, mit den Fertigprodukten, dem Folie und so weiter? Hast du da irgendwie eine Mülltonne an Bord? Die sieht man nie im Fernsehen oder auf dem Film.
Ja, so einen kleinen Müllsack und dann bewahrt man das natürlich alles auf, tut das hinter das wasserdichte Schott ganz vorne ins Vorschiff. Das ist nicht viel. Das ist auch ganz gut zu sehen. Wir haben da wirklich, produzieren da nicht viel Müll über 3 Monate Leben. Wenn man so im normalen Alltag zurechtkäme, das wäre nicht schlecht. Das ist wirklich, das sind halt diese Verpackungen. Das ist aber auch alles.
Gibt es ein Klo an Bord?
Ja, es gibt ein Klo. Das ist aber nicht so, wie man sich das vorstellt, mit so einer Tür, die man hinter sich zumacht. Man ist da ja dann auch alleine und braucht das nicht. Ja.
Auf dem Boot steht groß A Race We Must Win. Das ist der Hinweis auf die Klimakampagne von Boris Herrmann und dem Team. Wie sieht diese Kampagne genau aus?
Ja, es steht ja auch noch drauf Climate Action Now, Klimaschutz jetzt. Wir wollen die Öffentlichkeit um diese Kampagne nutzen, um für Klimaschutz zu werben, für ambitionierten Klimaschutz. Und der erste Schritt ist einfach schon mal diese Botschaft auf das Schiff zu schreiben und es immer wieder anzusprechen und auch eine besondere Verbindung herzustellen zu dem, was in den Ozeanen passiert, wenn wir das Klima verändern. Dann werden die Ozeane wärmer und in den Ozeanen liegt eigentlich unsere Zukunft, was den Klimawandel angeht. Und das begleiten wir einmal auf einer Seite wissenschaftlich. Wir messen Ozeandaten, die ausgewertet werden von Wissenschaftlern und die dann auch zum Verständnis des Klimawandels beitragen. Damit können wir dann auch selber besser erklären, was wir da draußen beobachten, was vor sich geht, wie wir das Ganze verstehen und nutzen das auch in unserer Bildungskampagne, wo wir regelmäßig mit Schulkindern in aller Welt über diese Themen sprechen.
wenn ich höre, ihr messt Daten, dann das nimmt Platz weg. Die Yacht selber ist ja dazu designt, möglichst schnell zu sein, möglichst optimal zu segeln. Das nimmst du in Kauf. Also du sagst, das ist mir genauso wichtig, wie schnell voranzukommen.
Ja, ganz ehrlich gesagt, das ist gar nicht das große Problem, jetzt dieses Labor an Bord zu haben. Das ist auch sehr kompakt, dank der geschickten Ingenieure, die das bauen, hier im Kieler Raum übrigens. Deutsche Technik, das ist so groß wie so ein größerer Reisekoffer, sag ich mal. Wiegt so um die 20 Kilo. Das größere Problem ist, das permanent mit Strom zu versorgen. Da ist eine Wasserpumpe drin, die Wasser aus dem Kiel durch das System pumpen, die braucht recht viel Strom. Und dennoch, das versuchen wir auf jeden Fall am Laufen zu halten, auch wenn der Strom mal knapp wird an Bord. Denn diese Daten sind einfach ganz wertvoll für die Wissenschaft.
Warum kann man die nicht wie normal besorgen durch Messbojen? Es gibt Forschungsschiffe. Warum ist gerade die Malizia da so wichtig für solches Datensammeln?
Ja, also wir können ganz viel von Satelliten beobachten und auch also ganz viele Umweltdaten. Die meisten werden, glaube ich, von Satelliten beobachtet. Da können die schon ganz viel draus rechnen und abschätzen, die Wissenschaftler. Aber wenn man dann zwischendurch auch nochmal eine exakte Messung vor Ort hat, dann kann man natürlich auch die Schätzungen, die sich auf den gesamten Planeten, sage ich mal, beziehen, kann man da natürlich vielleicht auch nochmal nachkalibrieren. Wenn man sieht, okay, wie hat in dem Moment die Schätzung gestimmt? Also ich sage das jetzt mal so in Laiensprache. Das heißt, es sind einfach nicht nur diese Daten für den einen Ort, sondern damit kann man sozusagen das globale Klimamodell nachjustieren. Die Daten, die wir dazu liefern, sind ganz präzise CO2-Daten von der Ozeanoberfläche in Regionen, wo keine anderen Schiffe langfahren. Wir sind ja die einzigen mit dieser Regatta, die da wirklich lange Zeit in den Südmeeren hin und her fahren. Diese ganze Runde rund um die Antarktis ist eine Region, wo es keine kommerziellen Schifffahrtsrouten gibt und dementsprechend eigentlich keinen Verkehr. Selten mal, dass Kreuzfahrtschiffe oder Forschungsschiffe dort hin und her fahren, aber das ist viel weniger. Und damit haben wir dort mittlerweile mit den zwei Weltumsegelungen den größten Datensatz tatsächlich auch zusammengetragen.
Du bist seit Jahrzehnten auf den Meeren unterwegs, auch eben in diesen extremen Regionen. Merkt man die Veränderungen und wie merkt man sie letztendlich auch? Ich meine, das Wetter ist ja immer anders, sagt man, aber es ist mehr als das, oder?
Ja, also wir haben schon das Gefühl, dass Dinge nicht mehr ganz so regelmäßig stattfinden. Das ist natürlich jetzt erstmal ein subjektives Bauchgefühl. Es gibt ja auch eine Wissenschaft, die sich genau damit auseinandersetzt, welches Wetterphänomen jetzt wie mit dem Klimawandel zusammenhängt. Aber man hat mehr und mehr das Gefühl, dass es einfach eine gewisse Zuverlässigkeit abnimmt. Auch jetzt beim letzten Transatlantikrennen, dass ich dort im Norden lang gefahren bin, diesen riesen Umweg gefahren bin, das hatte ja dazu mit zu tun, dass der Atlantik komplett blockiert war, dass es nicht so eine flüssige West-Ost-Strömung gab, wir so einen ganz stark mäandernden Jetstream hatten. Und das sind einfach Phänomene, die wir öfter sehen. Und da müsste man jetzt natürlich mit den Wissenschaftlern sprechen, ob das statistisch valide ist und wissenschaftlich zusammenhängt. Aber das hört man. Die Arktis wird weniger, die ist weniger kalt. Dieser Temperaturgradient ist weniger stark. Und ich habe es jetzt nicht mehr genau parat, die Erklärung, aber ich habe es mir schon mal erklären lassen, wie das jetzt damit zusammenhängt, dass wir öfter diese Blockadesituationen haben, die dann auch dazu führen, dass zum Beispiel ein Sommertief, was eigentlich ja schnell durchziehen sollte, oder sich bewegen, durchaus dann mal schneller bewegen sollte, jetzt manchmal länger dann auch hier festhängt und wir dann tagelang Regen hier haben können.
Unser Eins fotografiert immer noch Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge. Wahrscheinlich habe ich schon 5000 in meinem Handy. Tust du das noch?
Genießt du die Sonnenaufgänge? Ja, das tue ich natürlich auch. Und ich versuche auch, das Meer zu genießen. Und wir haben auch versucht, große Fenster in unser Schiff einzubauen. Es wird trotz allem dann den Ozean regelmäßig sehen. Und natürlich, wenn ein ruhiger Moment ist, gehe ich aufs Vordeck, schaue über den Horizont, gucke mir die Meeresfarbe an, guck mal ins Wasser und versuche irgendwie das bewusst zu genießen. Und dann kommen manchmal Delfine. Jetzt auf diesen beiden Transatlantikrennen habe ich eine ganze Menge Delfine gesehen, was mich sehr gefreut hat, weil dann fühlt man sich auch mal wieder für einen Moment so richtig begleitet. Und wenn ich jetzt wieder aufbreche zur Vendée Globe, dann werden mich die Albatrosse im Südmeer begleiten. Und da kann natürlich auch einfach mal für lange Zeit, dann für lange Momente der Blick an diesen tollen Vögeln haften bleiben, wie die dort mit den Wellen spielen und über die See gleiten.
Boris Herrmann, die Klimakampagne ist inzwischen zur Familienangelegenheit der Herrmanns geworden. Deine Frau Birte ist da mit dem Boot. Was macht ihr gemeinsam?
Ja, es hat eigentlich als Familienangelegenheit angefangen. Meine Frau kannte mich schon, bevor ich dieses Projekt gestartet habe, zur Zeit, wo ich für andere Rennteams aktiv war und sie als Lehrerin aktiv war. Und dort bei der letzten langen Regatta in diesem Zeitraum rund um die Welt haben dann ihre Schüler und Schülerinnen das so intensiv verfolgt, dass wir gedacht haben, Mensch, das ist echt toll zu sehen, was für eine Begeisterung man da auslösen kann. Und als sie dann in ein Sabbatjahr sich genommen hat, um sich mal beruflich neu zu orientieren oder zusätzlich zu orientieren, hat sie dann diese Bildungskampagne ins Leben gerufen, wo wir einfach versuchen, mit der Attraktivität so eines Abenteuers, wo die Kids wirklich drauf abfahren, würde ich mal sagen, zum Teil, und auch gerne diese Spannung des Wettbewerbs nachverfolgen, wo wir damit dann versuchen, einfach Themen in die Schule zu bringen und in die Schulen zu bringen, die noch ein bisschen zu kurz kommen aus unserer Sicht. Also warum nicht? Durchaus über Klimawandel wird natürlich gesprochen, aber nicht so viel. Und wie hängt das nun mit den Ozeanen zusammen? Also eigentlich müsste es aus unserer Sicht ein Schulfach Ozeankunde geben, denn da passiert so viel und vieles ist noch nicht erforscht und die sind so wichtig für unser Leben auf diesem Planeten. Und das ist einfach dann so eine Anregung für die Schulen und Lehrer, hier sozusagen mal auf die Ozeane zu schweifen.
Du hast damals Greta Thunberg nach New York gesegelt zur Weltklimakonferenz. Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Kontakt mit Greta, auch mit ihrem Vater und einer ihrer Kolleginnen oder Managerin damals, mit der wir dann auch gut befreundet waren, die sich heute um die Greta Thunberg Stiftung kümmert. Ja, damals ist ja wirklich eine Freundschaft auch entstanden, auch mit dem Kameramann, der damals dabei war und diesen tollen Film gemacht hat, I'm Greta. Und ich habe mit denen, muss ich sagen, ein bisschen mehr Kontakt als mit ihr selbst. Aber man sagt sich zwischendurch einfach mal so, hallo, guten Tag, wie geht's? Und irgendwie schickt sie mir oft dann Grüße zu den Rennen tatsächlich.
Wenn man sich mal die Liste deiner Sponsoren anschaut, dann hast du da relativ viele auch aus der Schifffahrtsbranche, MSC, Kühne und Nagel, Hapag-Lloyd. Das sind ja durchaus unterschiedliche Ansätze, wie die gehen. Wie passt das auch mit deinen Klimaschutzzielen zusammen? Die Schifffahrtsbranche ist ja auch selber auf der Suche.
Ja klar, das finde ich auch unheimlich spannend. Deswegen sind wir dort auch überhaupt mit diesen Firmen zusammengekommen, weil die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt, die sind gar nicht so sehr jetzt, sage ich mal, als Segler oder Sportler dort in Kontakt geraten, sondern auf Kühne und Nagel habe ich tatsächlich den Leiter der Seefrachtabteilung kennengelernt bei einem Kongress für nachhaltige Startups im Seefahrtsbereich. Und so sind wir also zusammengekommen und dort läuft eine ganz große Diskussion, wie man die Schifffahrt dekarbonisieren kann. Und das ist natürlich ein großes Brett zu bohren, aber für mich ein ganz interessantes Beispiel, eine Beispielindustrie, wo man eigentlich ganz viel lernen kann für die Zukunft, wie die Herausforderung der Dekarbonisierung großer Industrien ablaufen könnte und wo die Schwierigkeiten auch stehen. Und dann die Möglichkeit, die jetzt für mich besteht, ich bin ja auch bei Hapag-Lloyd im Nachhaltigkeitsbeirat, wirklich mal von innen zu sehen, wie denkt man darüber nach, was sind da eigentlich die Hemmnisse oder die Realitäten aus Unternehmenssicht. Und das macht es nochmal total spannend für uns.
Macht die Branche genug?
Ich glaube nicht. Ich würde mir mehr wünschen von allen Akteuren, auch von meinen Sponsoren. Und ich glaube, dass es natürlich am Ende auch ganz viel immer auch an einzelnen Personen hängt. Beides. Es hängt daran, was sozusagen für die Rahmenbedingungen, wie die Situation auf den Märkten ist, was da ökonomisch möglich ist, aber auch wie doll der Einzelne dann eine Partei ergreift für so eine Agenda und das auch die Unternehmenspolitik ermöglicht. Und das ist auch eine Wirkung, die wir uns wünschen, mit unserer Kampagne auch Fahnenträger zu sein für so eine Agenda innerhalb dieser Unternehmen. Und das ist eigentlich auch die Mission, wie wir uns verstehen. Und so zum Beispiel bei Hapag-Lloyd, klar wünsche ich mir bei jedem dieser Unternehmen, dass sie so ambitioniert wie möglich sind. Aber eine Sache, die ich positiv zum Beispiel beobachte, ist, dass der Vorstandsvorsitzende Rolf Haben Jansen zum Beispiel sich einsetzt für eine happige CO2-Steuer für die Schifffahrt auf Weltorganisationsebene, also der IMO. Das ist manchmal erstaunlich zu sehen, wie die Unternehmenslenker da manchmal deutlich mutiger und progressiver vorangehen als die Leute in der Politik, wo man denken würde, oh, das können wir den Unternehmen auf keinen Fall zumuten.
Werden wir eines Tages wieder segelnde Frachtschiffe, segelnde Containerschiffe vielleicht sogar sehen?
Ja, das ist von mir ein persönliches großes Steckenpferd, diese Idee der Zusatzsegelantriebe auf Frachtschiffen, die natürlich Sprit sparen sollen und Emissionen sparen sollen. Und das sehen wir schon, das kommt nicht jetzt überall in der Containerschifffahrt. Es ist insbesondere in der Containerschifffahrt eher schwierig, weil man natürlich in den Häfen jetzt nicht mit großen Masten ankommen kann. Da hat man diese ganzen Portalkräne. Man muss auch unter Brücken durchfahren können. Containerschiffe sind eh schon ziemlich hoch. Die sind ja schon 65 Meter hoch. Wenn ich da oben noch einen 100 Meter hohen Mast drauf baue, dann, wenn ich auf Proportionen hinaus wollte, wie bei einem alten Großsegler, dann wäre so ein Mast vielleicht nochmal 100 Meter oben drauf. Das wird dann schon schwierig. aber es gibt bestimmte Regionen, wo Winde gut wehen, wo man Frachtrouten mit solchen Technologien übereinbringen kann. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass man etwas langsamer fährt. Und das ist ein grundsätzlicher Trend bei der Frachtschifffahrt. Die werden etwas langsamer fahren. In den kommenden 10, 20 Jahren wird das mehr und mehr dahin gehen, weil man damit schon mal ganz viel Emissionen einsparen kann. Und dieses langsamer Fahren ist eine Riesenchance, dann Segel proportional auch stärker zu nutzen. Und da gibt es ein konkretes Projekt mit Hapag-Lloyd, sowas dann auch umzusetzen.
Wenn wir über Partner reden, dann fällt mir spontan das monegassische Fürstenhaus ein. Fürst Albert ist ja ein engagierter Klimaschützer. Wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie lernt man den monegassischen Fürsten kennen, beziehungsweise, ich glaube, sein Sohn ist das nicht sein.
Sein Neffe, sein Pierre Neffe. Casiraghi, ist ein Begleiter gewesen auf einer Transatlantik-Segelregatta. 2013 haben wir uns kennengelernt und haben dort auch eine Regatta gewonnen von Kapstadt nach Rio de Janeiro. Ich glaube, wir halten immer noch den Rekord, 10 Tage und 11 Stunden oder sowas. Und da haben wir uns kennengelernt und 2016 haben wir dann zusammen das Team Malizia gegründet. Der Yachtclub Monaco war der erste Sponsor und dann haben wir weitere Sponsoren gemeinsam gefunden und gesucht. Und ich hatte schon diese Idee mit der Klimaschutzbotschaft sozusagen relativ früh reingebracht. Das hatte vielleicht am Anfang nicht sofort verhaftet, aber dann umso stärker gab es dann tatsächlich auch so einen Wandel, glaube ich, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, aber auch einfach im persönlichen Verhältnis, was wir gemeinsam hatten, wo dann Pierre Casiraghi gesagt hat, ja, lass uns Greta Thunberg über den Atlantik segeln. Dafür lege ich alle Urlaubspläne um. Das war natürlich mitten im August, soweit ich mich recht erinnere, oder Ende August. Und dafür hat er sich wirklich stark gemacht, dass wir das machen können gemeinsam, dass wir das hinkriegen. Da hat auch der Prinz Albert hat uns dort dann unterstützt und seitdem sind es jetzt schon einige Jahre, die wir da zusammenarbeiten, ist diese Verbindung mit Monaco, wächst die immer weiter. Dort gibt es ja das Ozeanographische Institut, wo früher Jacques Cousteau war und es gibt ganz viele tolle Initiativen in Monaco für Umwelt und Ozeanschutz und das ist also eine große Agenda vom Prinz Albert, aber auch der Stiftung von Prinz Albert und die machen da ganz viele tolle Projekte überall auf der Welt.
Boris Herrmann, wenn man wie du um die Welt gesegelt ist, gibt es eigentlich noch seglerische Träume?
Also es gibt unheimlich viele seglerische Träume. Ich habe auch neue Projekte schon in der Planung für die nächsten etliche Jahre in die Zukunft. Wir planen eine ganze Menge abenteuerlicher Geschichten und die mich selbst am Schreibtisch ganz hibbelig werden lassen und wo ich dann mich wegträume in verschiedene Weltregionen.
Zum Beispiel?
Ja, ich will jetzt auch nicht alles preisgeben, aber natürlich träume ich von auch Expeditionsfahrten, die hohen Breiten, Arktis und Antarktis möchte ich nochmal wieder besegeln. Patagonien, ich bin so oft rund Kap Horn gesegelt, jetzt 6-mal und habe dort das Land gesehen, bin noch nie angehalten da unten und habe so viele Bücher gelesen und möchte gerne mal durch Patagonien segeln. Und viele dieser Inseln und auch zum Teil unbewohnten Archipele und Inseln auf unseren Routen, wo wir schon dann mittlerweile recht oft vorbeigesegelt sind und noch nie angehalten haben. Das sind so Dinge, die auf meiner kleinen persönlichen Bucketliste auch noch stehen.
Das heißt, Boris Herrmann eifert jetzt Arvid Fuchs nach.
Ja, so ein bisschen. Arvid Fuchs ist tatsächlich eins meiner Vorbilder, auch schon seit vielen Jahren, bestimmt seit 15 Jahren, wo ich ihn zum ersten Mal auf Vorträgen kennengelernt habe hier in Hamburg. Einige seiner Bücher gelesen habe und ihn auch schon einmal tatsächlich konkret nachgeeifert habe bei der Nordostpassagen-Durchquerung, die ich mit einem chinesischen Projekt mal machen konnte. Da habe ich dann tatsächlich auch immer Selfies mit seinem Buch an ihn geschickt und in die Kapitel in seinem Buch zur Nordostpassage parallel mitgelesen und mit Schrecken festgestellt, dass nur 10 Jahre später aus einer unheimlich schwierigen Expedition gegen das Eis eine einfache Segelfahrt, einfach wenn auch kalt, aber dennoch komplett eisfreie Segelfahrt durch diese arktischen Gewässer nördlich Russland dort möglich war. Wir waren damals dann das erste Segelboot, sind in 18 Tagen, meine ich, waren es da lang gesegelt von Murmansk in die Beringstraße, haben tolle Polarlichter gesehen und Walrösser und was weiß ich, aber kein Eis, praktisch kein Eis. Wir sind dann einmal tatsächlich bei so einer meteorologischen Option etwas weiter nach Norden abgebogen, aber im Prinzip war das eine unglaubliche Erfahrung, dort von Horizont zu Horizont zu segeln, sich vorzustellen, hier sollte eigentlich noch Eis sein, ist aber nichts. Und ja, seitdem erinnere ich auch immer die Worte von Arvid Fuchs, dass wir jetzt im Moment eigentlich schon die Hälfte des arktischen Eises verloren haben oder abgeschmolzen ist und dass das rasant so weitergeht, dass man dann möglicherweise bald tatsächlich auch zum Nordpol segeln kann.
Klimawandel live.
Dort oben sieht man es einfach am eindrücklichsten.
Boris Hamann, während wir das Gespräch aufzeichnen, heute ist Montag, laufen vor Marseille die Olympischen Segelwettbewerbe. Hast du Zeit, die zu verfolgen?
Ja, insbesondere am Wochenende. Es ging ja gestern los. Ein bisschen flaue Winde bei den in Marseille, aber doch tolle Rennen für die 49er. Das ist schon toll zu sehen, aber ich gucke auch nicht nur den Wassersport. Ich habe auch mit meiner Tochter zusammen mir Streetskaten angeguckt. Die sind ja im Durchschnitt so zwischen 14 und 16 Jahre alt. Ich glaube, da konnte meine kleine Tochter sich ein bisschen mit identifizieren und es hat da schon mitgefiebert. Und ich bin also ein riesen Olympia-Fan und gucke mir das an, so vieles geht.
Es hätten ja eigentlich auch die Olympischen Spiele dieses Jahr im Sommer in Hamburg sein können. Die Olympia-Bewerbung war ja auf das Jahr 2024 ausgerichtet, ist dann am Votum der Hamburgerinnen und Hamburger gescheitert. Meinst du, es lohnt sich nochmal, dieses Rennen anzugehen?
Ja, ich hatte mich tatsächlich vor 10 Jahren, damals hatte ich ein Projekt hier mit einer Hamburger Agentur zusammen, wo wir Olympia bewerben wollten mit einem großen Segelboot, ganz viele frühere Olympia-Standorte ansegeln weltweit, um Werbung für die Hamburger Kampagne zu machen. Dann kam aber das Votum, das negative Votum dazwischen und hat das vorzeitig beendet. Ich glaube an die tolle Wirkung von solchen Sportveranstaltungen, einfach ein positives Mindset zu bringen, gute Laune zu verbreiten, Nationen, Kultur und Sport, aber auch, das sieht man jetzt in Paris so toll, in der Mitte so einer tollen Stadt, was diese Spiele, glaube ich, für eine Kraft auch entfalten können. Also ich sehe da eine ganz positive Entwicklung bei Olympia, so wie es jetzt in Frankreich gemacht wird, ist nochmal, finde ich, ein großer Schritt nach vorne gegenüber auch anderen Olympischen Spielen. Und klar, warum nicht auch irgendwann wieder in Deutschland oder sogar in Hamburg?
Das heißt, Hamburg sollte sich bewerben.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Diskussion im Moment aussieht. Ich glaube, es ist ja geplant, dass sich Deutschland bewirbt für ein Jubiläum der Wiedervereinigung sozusagen. Und ich weiß jetzt aber nicht, welche Stadt da.
Ich glaube 2040 gemeinsam mit Berlin.
Berlin, aber ich meine, die Franzosen verteilen das auch über ihr Land. Wir können natürlich hier in Kiel Segelwettbewerbe machen und in Hamburg auf der Alster rudern oder schwimmen, was weiß ich. Also man kann das ja auch, man kann ja so ein Land insgesamt toll präsentieren durch die Olympischen Spiele.
Und du würdest dich zur Verfügung stellen als Olympiabotschafter?
Also selbstverständlich. Ich bin ein riesen Olympia-Fan und ich sehe da drin eine große Chance.
Boris Herrmann, die Vendée Globe steht vor der Tür. Du sagst, du bist schon ein bisschen im Tunnel, willst noch einmal Urlaub machen. Verrätst du uns, wo es hingeht?
Ich bleibe tatsächlich einfach hier und wenn das Wetter schön ist, fahren wir mal an die Ostsee oder Nordsee zu Freunden. Und im Moment bewerte ich das total. Die Stadt ist relativ leer, es ist ruhig und entspannt, die Leute sind gut drauf und wir sind nicht an irgendeinem vollen Urlaubsstrand, wo man auch noch stressig hinreisen müsste oder sowas. Also dadurch, dass ich ja sehr viel unterwegs bin, fällt mir nicht so schnell die Decke auf den Kopf. Ich bin gern einfach mal jetzt hier zu Hause.
Aber segeln geht's da nicht im Urlaub?
Nee, segeln im Urlaub machen wir gar nicht so viel. Also für meine Tochter, die ist jetzt 4, ist es einfach mal schön, auch mit anderen Kindern spielen zu können. Und deswegen, dass ich sie jetzt so alleine da rausnehme aufs Boot, dann glaube ich, ist es für uns alle einfacher, wenn wir immer mal auch auf den Spielplatz andere Kinder treffen können.
Ist der Hund schon segeltauglich?
Der Hund segelt super gerne mit. Natürlich muss er irgendwann mal zwischendurch an Land, aber die Lilly ist absolut das Seefest.
Wir haben noch eine Frage von einer jungen Seglerin der Seglervereinigung Altona Övelgönne. Die hat sich natürlich auf die Frage gestellt, wann kann man als Seglerin sprichwörtlich auf eigenen Beinen stehen?
Hallo, ich bin Carla, 11 Jahre alt. Würdest du deiner Tochter erlauben, mit 14 einmal alleine um die Welt zu segeln?
Das Vorbild gibt's ja schon mal.
Ja, hallo Carla. Also ich würde jetzt das gar nicht so leicht per se entscheiden können. Es gab ja schon mal eine Seglerin, die das gemacht hat und als ich gestern Olympia geguckt habe, wo da einige Mädels mit 14 Jahren ihre Nation beim Streetskaten vertreten und man sieht, mit welchem Ernst und welcher Professionalität die das machen, also ich glaube, das ist ganz schwer, eine pauschale Aussage zu treffen über die Reife einer Person, mit welchem Alter man bestimmte Dinge schaffen kann.
Ist der rosa gestrichene Opti schon eingeweiht von deiner Tochter?
Der ist noch nicht eingeweiht, aber das wollen wir auch bald mal machen.
Aber das heißt, irgendwie, wenn man jung ist und sich solche Ziele setzt, einmal um die Welt zu sehen, wie siehst du auf die jungen Segler, die da so unterwegs sind, nicht nur im Opti, sondern letztendlich auch schon irgendwie sagen, ich will auch mal was Großes machen, ich will dir vielleicht auch nacheifern. Ich meine, du bist ein Idol mittlerweile für viele in der Seglerszene.
Ja, das ist natürlich toll. Also das würde mich natürlich am meisten freuen, wenn ich Leute sehe, junge Leute und Kids, die davon träumen, auch aufzubrechen und ihre Träume zu verwirklichen, was auch immer sie für Träume haben. Ob das jetzt eine Abenteuerreise ist oder ein beruflicher Traum oder irgendwas zu verändern in der Welt oder einfach ein eigenes Ziel sich zu setzen und zu verfolgen. Das ist, glaube ich, das würde mich total freuen, wenn junge Leute das tun.
Glaubt an eure Träume, setzt sie um. Das ist ein schönes Schlusswort, Boris Herrmann. Herzlichen Dank dafür, dass du hier warst. Alles Gute. Wir drücken die Daumen für die Vendée Globe, die am 10. November dieses Jahres startet. Und wir werden natürlich via sämtlicher Medien dabei sein und verfolgen, was du tust. Dankeschön.
Ganz vielen Dank.
Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit dem Segler Boris Herrmann, der am 10. November an Bord seiner Malizia Sea Explorer zum zweiten Mal bei der Vendée Globe starten wird. Einmal um die Welt.
In der kommenden Woche stellen wir einen Mann vor, der die größte zivile Behörde des Bundes leitet. Erik Oehlmann ist seit Januar Chef der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit Hauptsitz in Bonn. Was dort seine Aufgaben sind und bundesweit seine größten Baustellen, dazu mehr am kommenden Sonntag.
Für heute war's das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.